Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Steinhauer. Wenn wir Sie heute einladen, 2 Stunden lang im Radiofeuilleton mit uns rumzuschnüffeln, dann liegt es nicht daran, dass wir eine Sendung über Spitzeldienste machen, sondern dass wir uns bis 11 Uhr mit der Nase beschäftigen werden. Jenem Organ also, das sträflich vernachlässigt wird, obwohl es zum Beispiel wesentlich darüber entscheidet, mit wem wir am liebsten aufwachen, frühstücken und überhaupt so durchs Leben gehen. Denn ob wir jemanden zum Partner wählen, das hängt vor allem auch davon ab, ob wir diesen Menschen gut riechen können. Klar ist, dass wir einen Experten zu Gast haben, der seine Nase in so ziemlich alles steckt, was mit dem Geruch zu tun hat. Das Problem ist, der ist noch nicht da. Er sollte zugeschaltet sein aus Dortmund. Und er ist da. Ich höre, huhu, der Geruchsforscher Professor Hans Hart. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, guten Morgen.
Wie klasse. Herr Hart, ich hätte so gerne mal an Ihnen Rüben geschnuppert heute Morgen, aber auf die Entfernung geht das natürlich nicht. Können Sie beschreiben, wonach Sie heute Morgen riechen?
Naja, zuerst mal nach meiner Katze, die lag nämlich schon auf mir drauf, um mich beim Frühstück zu begleiten. Aber danach natürlich dem Parfum, das sie natürlich benutzte. Das ist so ein bisschen ein frisches, ich will ja keine Markenreklame machen, aber ich liebe eher so diese frischen toskanischen Düfte und nicht so sehr die schweren, ja.
Aha, also es ist mehr so Marke Heuboden, sowas?
Ja, Heuboden, eher Marke Zitrone, Bergamotte, so diese Töne.
Herr Hart, welche Informationen bekommt man über einen Menschen, wenn man an dem riecht?
Naja, eine ganze Menge. Es ist natürlich nicht nur das, was er als Parfum aufträgt. Es soll ja sogar Einbrecher geben, die sich danach orientieren, wie eine Wohnungstür riecht, um die wirklich wohlhabenden Menschen rauszusuchen, wo es sich auch lohnt einzubrechen, weil wenn jemand ein ganz teures Parfum trägt, dann hat er natürlich meistens auch das Geld, dass sich dann vielleicht der Einbruch lohnt. Mhm. Also man soll aufpassen, wenn man die Wohnungstür einsprüht, dass das eher was Billigeres ist vielleicht. Also man kriegt schon mal eine gewisse Information über diesen, wenn man sich auskennt, über diese Preis eines Produkts. Mhm. Aber man kriegt natürlich auch Informationen über den Körpergeruch des Menschen und das ist vielleicht viel wichtiger. Denn auch wir Menschen geben doch noch Botschaften ab, auch wenn wir das nicht mehr so wie bei den Tieren natürlich intensiv vielleicht realisieren, bewusst wahrnehmen. Aber wir wissen natürlich, dass im Unterbewusstsein ganz viel passiert, dass die Nase da ganz massiv eingeschaltet wird. Und dass wir also am Körpergeruch eines Menschen schon viel erfahren über diesen Menschen.
Was denn zum Beispiel? Also welche Botschaften werden über den Körper transportiert, über den Geruch?
Also zum Beispiel wissen wir, dass es einen Individualgeruch gibt. Das heißt, in jedem Körpergeruchmischung ist so eine Art persönliches Parfum drin, mit dem man also sich sogar zu erkennen gibt, ich bin der Herr XYZ. Und man kann also zeigen, dass zum Beispiel Familienangehörige sofort diesen Geruch erkennen und wissen, der gehört zu mir, so wie es eben bei den Tieren auch so eine Art Stallgeruch gibt. Ja. Und man weiß natürlich auch, dass im Körperduft zum Beispiel Informationen drin sind, ob ich gerade aufgeregt bin, ob ich ängstlich bin. Also man hat Ehepartner vor kurzem mal getestet, wir haben das anlässlich einer Fernsehsendung gemacht und da haben wir die Frauen isoliert und die Männer, die einen mussten Bungee springen und die anderen, die saßen zu Hause vor dem Fernseher und haben also einen Film angeschaut. Jede der Frauen hat sofort an dem Geruch des Mannes erkannt, was er gemacht hat. Das heißt, der Geruch hat sie schon informiert, mein Mann hat irgendetwas wahnsinnig Aufregendes gemacht, nämlich diesen Bungee-Sprung. Oder mein Mann war ganz relaxed und saß vor dem Fernseher. Also auch Männer, als Mann muss man da ein bisschen aufpassen.
Sie haben an der Ruhr-Uni Bochum den Lehrstuhl für Zellphysiologie inne und wollen ja Menschen dazu bringen, mit offener Nase durch die Welt zu gehen. Warum?
Genau.
Warum?
Ja, weil ich glaube, dass die Nase ein vernachlässigtes Sinnesorgan bei uns Menschen ist. Wir sind ja eher so Augenmenschen, also wenn man in einen Raum reingeht, dann sagen wir immer, ja, wir haben uns mal umgeschaut hier. Wer sagt schon, ich habe mich hier zuerst mal umgerochen, was natürlich eigentlich prima wäre, denn man würde vielleicht feststellen, dass wenn man sich in einem Raum aufhält, dass man oft sagt, naja, ich fühle mich hier gar nicht wohl, ich weiß zwar nicht warum, aber so richtig gut geht es mir nicht. Es kann einfach der Geruch sein, der da drin ist, und dann wüsste man gleich, ja, das ist vielleicht, da muss ich was ändern dran.
Wenn wir zwei uns denn jetzt heute Morgen hier in Berlin getroffen hätten, also Sie säßen nicht in Dortmund, sondern bei mir in Berlin, hätten Sie mir dann die Hand gegeben oder hätten Sie an mir gerochen?
Na, beides wahrscheinlich, ja. Also ich habe mir das wirklich angewöhnt, auch wenn ich an einem Gangplatz sitze, im Flugzeug oder im Zug, die Menschen nicht nur anzuschauen, sondern auch anzuriechen sozusagen. Und das, die typische Küsschen-Küsschen-Gesellschaft, die hat sich ja auch dahin entwickelt. Da muss ich sagen, das ist schon so ein Trend in diese Richtung. Mhm. Wenn ich also jemand so ein Küsschen rechts, links, das wird ja immer mehr. Früher war es einer, jetzt sind es schon mindestens drei. Mhm. Bei jedem Küsschen nimmt man Informationen über den Körperduft auf und wir erfahren auch einiges darüber. Ja, wir wissen zum Beispiel auch, Männer können riechen, ob Frauen den Eisprung haben. Klingt jetzt verrückt, aber es gibt viele Studien, wissenschaftlich sehr fundiert, die zeigen, dass wenn man eben Männer testet, dass sie genau erkennen können am Duft, auch wenn sie es nicht realisieren, aber sie erkennen es. Also eine der verrücktesten Geschichten ist, dass zum Beispiel Striptease-Tänzerinnen, wenn sie den Eisprung haben, kriegen sie fast 30% mehr Geld bezahlt als normalerweise. Mhm. Also das sind auch Studien mit Hunderten von Leuten, wo man nicht sagen kann, das ist nicht jetzt irgendwie so anekdotisch, sondern das ist wirklich fundierte Daten.
Kann man sich das auch in anderen Berufen zunutze machen, als Frau, wenn man nicht gerade Striptease-Tänzerin ist?
Ja, es gibt ja immer die Frage, wie soll ein Mann, eine Frau natürlich, vor allem eine Frau, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch auftreten. Ja? Mhm. Also man weiß, dass Parfums bei Bewerbungsgesprächen oft zwiespältig sind. Das heißt also, wenn das Parfum zu laut, würde man sagen, man hat ja keine Worte für die Düfte. Man muss ja sich die Worte immer aus der Akustik oder aus der Optik entlehnen. Also wenn eine Frau zu stark riecht, dann ist das meistens eher negativ.
Zu aufdringlich auch.
Zu aufdringlich, genau. Wenn sie so gar nicht riecht, dann ist es auch nicht so ganz ideal. Also man muss so einen Mittelweg finden, um eben da vielleicht auch gut anzukommen. Denn man weiß, dass eben Düfte auch bei einem Chef oder bei jemandem, bei dem man sich vorstellt, in jedem Fall eine Assoziation auslösen. Wenn man natürlich Pech hat, trägt man gerade einen Duft von seiner Ex-Verflossenen, ist natürlich dann nicht ganz so günstig. Ja.
Wie empfindlich ist Ihre Nase so?
Nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin da nicht ein super Riecher, aber wenn man das weiß, dann kann man dran arbeiten. Und jeder Mensch hat eigentlich von der Natur nicht exakt die gleichen, aber annähernd gute Anlagen. Und man muss sie eben durch Training und Üben verbessern. Und ich sage immer jedem Menschen, er könnte eigentlich praktisch ein Parfümeur werden, wenn er sich nur ein bisschen anstrengen würde, wenn er sich mit Düften beschäftigen würde und wenn er riechen, üben und trainieren würde. Denn das ist wie immer im Leben, man soll A, sehr früh damit anfangen, wie mit Radfahren oder Skifahren, um ein Experte zu werden. Und man muss es täglich üben. Ein Parfümeur übt jeden Tag 1 bis 2 Stunden riechen.
Aber es ist schon so, dass wir von Geburt an riechen können. Oder müssen wir das trainieren?
Nein, wir riechen sogar schon vor der Geburt. Also Aha. Das Riechen ist ja eines der ersten Sinnessysteme, das beim Menschen entwickelt ist. 26. Schwangerschaftswoche. Funktioniert schon die Nase. Mhm. Die Kinder riechen schon mit der Mutter mit sozusagen. Das heißt, wir können tatsächlich zeigen in der Wissenschaft, dass Embryonen schon riechen können. Und das Verrückte ist, sie können sich sogar Jahre danach noch erinnern, was sie im Mutterleib gerochen haben, auch wenn sie es nie mehr diesen Duft wahrgenommen haben, solange sie auf der Welt waren. Mhm. Also man kann, im Tierexperiment wurde schon vor 20 Jahren in München mal gemacht und beim Menschen inzwischen auch wiederholt. Also man kann zeigen, wenn man ein schwangeres Kaninchen zum Beispiel mit Wacholderbeeren füttert, zum Kaninchenfutter dazu, mögen die nicht so gerne. Aber sie fressen es dann doch, wenn sie Hunger haben. Wenn man die Kinder dieser Mutter 2 Jahre später vor die Wahl stellt, normales Kaninchenfutter plus Wacholderbeeren, und sie haben während ihrer gesamten Zeit, solange sie auf der Welt sind, nie Wacholderbeeren gerochen. Sie werden nach 2 Jahren noch das Kaninchenfutter mit Wacholderbeeren bevorzugen, vor dem normalen Kaninchenfutter, was natürlich ein übliches Kaninchen essen würde. Die einzige Erinnerung kommt aus dem Mutterleib.
Das ist ein Phänomen, über das wir heute sprechen werden mit Professor Hans Hatt, dessen erste Wunschmusik liegt auf Sexy von Marius Müller-Westernhagen. Bevor wir die auf uns wirken lassen, gibt's natürlich jetzt mal die Kontaktdaten für alle, die Fragen rund um die Nase und den Geruch haben. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@dradio.de. Uns interessieren natürlich Ihre Duftvorlieben, Ihre Abneigungen oder möglicherweise auch Ihre Probleme mit dem Riechen. Also rufen Sie uns an. Immer der Nase nach. Die Macht der Düfte ist heute unser Thema bei Deutschlandradio Kultur. Der Geruchsforscher Professor Hans Hatt von der Ruhr-Uni Bochum ist heute unser Gast im Radio Feuilleton, weil wir über die Macht der Düfte sprechen. Wie funktioniert unser Geruchssinn?
Ja, das haben wir erst seit einigen Jahren eigentlich wissenschaftlich genauer erforscht. Und wir wissen also, dass die Luft, die uns umgibt, eben voller Duftmoleküle ist. Also das ist eine unbekannte Welt, die wir nicht sehen. Also jeder Raum ist angefüllt im Grunde genommen nicht nur mit Sauerstoff, den wir natürlich zum Atmen brauchen, sondern auch mit Duftmolekülen. Wie Staubkörner sind die hier in der Luft. Und beim Einatmen nehmen wir diese Moleküle auf und sie kommen da in die oberste Etage unserer Nase und dort befinden sich Riechzellen, Spezialisten, die Düfte wahrnehmen können. Und diese Riechzellen, da gibt es also bei Menschen 350 verschiedene solcher Spezialistenzellen. Die eine kann nur Vanille riechen, die andere nur Moschus, der dritte nur Buttersäure, also Gestank oder so etwas. Also jeder dieser Zellen kann was anderes riechen. Allerdings haben wir 30 Millionen Zellen. Also jeder dieser Zelltypen kommt ungefähr 100.000 Mal in unserer Nase vor. Und wenn also ein Duftmolekül Kontakt zu so einer Zelle aufgenommen hat, dann verwandelt die Zelle diesen Duftreiz in ein elektrisches Signal. Das heißt also, es wird danach ein richtiger Strom in dieser Zelle durch den Kontakt mit dem Duftmolekül ausgelöst und den kann man auch messen, also in Ampere sozusagen mit einem Messgerät. Und dieser Strom wird dann über Nervenfasern durch den Schädelknochen hindurch, denn hinter unserem Hirn sitzt sozusagen, hinter der Nase sitzt dieses Riechhirn und dorthin wird der Strom geleitet. Und das Riechhirn, das kann dann diese Botschaft analysieren und dann sagen, aha, das ist ein Vanilleduft oder ist ein Moschusduft oder ist ein Lavendelduft.
Wie viele Gerüche oder Düfte können wir denn unterscheiden, lässt sich das sagen?
Also riechen können wir unendlich viele Düfte, weil das Duftalphabet hat, wie gesagt, sozusagen 350 Buchstaben, weil wir 350 verschiedene Zelltypen haben. Und ein normaler Geruch, den wir in der Natur wahrnehmen, wie Kaffee oder Blumengeruch oder ein Parfum natürlich auch, besteht aus einer Mischung von vielleicht 50, 60, 70 verschiedenen Duftstoffen. Das heißt also, wir sprechen 50, 60 von diesen 350 Zelltypen an. Und diese Kombination, das ist die repräsentiert einen bestimmten Duft. Also mit anderen Worten, wir können 350 verschiedene Kombinationen machen von langen Wörtern mit 100 Buchstaben oder kurzen mit 10. Also unendlich viele Düfte riechen, aber wir müssen uns ja diese Kombination merken, wir müssen die lernen. Also wir müssen lernen, dass eben die Kombination vom Rezeptor Nummer 1, 7, 15, 28, wenn die zusammen aktiviert werden, dann ist es Rose. Und dies ist so schwierig, weil wir müssen uns eben diese komplexen Muster einprägen. Und deswegen kann ein normaler Mensch vielleicht so zwischen 500 und 1000 solcher Muster erkennen und weiß auch, das ist Rose oder Veilchen. Riechen können wir nahezu alles. Dann können wir sagen, ich rieche was, habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist ein neues Muster und erst wenn ich es mehrmals hintereinander gerochen habe, mir eingeprägt habe, dann kann ich es wiedererkennen.
Mhm. Rita Sendner aus Wanska hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Sendner.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, meine Frage bezieht sich darauf, ich habe meinen Geruchssinn, hatte ihn verloren. Ungefähr 2,5 Jahre konnte ich überhaupt nichts mehr riechen. Danach kam das irgendwann wieder und ich konnte dann anfangs nicht unterscheiden, riecht es jetzt gut hier oder schlecht? Dann musste ich mal fragen, riecht es denn angenehm oder wonach riecht es denn? Und mittlerweile kann ich vieles wieder riechen, aber ich habe festgestellt, es riecht anders. Also ich kann mich noch erinnern, wie es früher gerochen hat, wenn Kaffee aufgebrüht wurde. Das riecht heute anders.
Wie und ist das passiert, Frau Sendner, dass Sie den Geruchssinn verloren haben?
Ich glaube, es hatte damit zu tun, es ging mir ganz schlecht, gesundheitlich war es. Und dann wurde alles, dann habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr riechen. Das war dann im Anschluss an so eine Sommergrippe und dann wurde alles getestet und die Riechorgane sind in Ordnung. ja, ich glaube, es kam also darum, weil es mir eben gesundheitlich insgesamt sehr schlecht ging über eine längere Zeit.
Mhm. Aber jetzt sind Sie wieder auf dem besseren Weg und jetzt kommt auch der Geruchssinn
wieder
zurück.
Ja, schon seit längerem
wieder.
Und ich kann auch seit, ja, weiß ich nicht, ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich denke mal seit 6, 7 Jahren kann ich auch wieder riechen.
Mhm. Herr Hatt, wie ist das, wenn man den Geruchssinn verloren hat? Kann man sich das dann, wir haben vorhin über das Training gesprochen, kann man es sich auch wieder antrainieren, dann wieder neu zu riechen, in Anführungsstrichelchen?
Ja, das kann man natürlich auch. Und die Patientin hat eigentlich zwei ganz wichtige Punkte angesprochen. Nämlich zum einen, wie kann ich den Geruchssinn überhaupt verlieren? Und eine der häufigsten Ursachen ist das, was sie erwähnt hat, nämlich man hat ja eine Grippe. Also Grippe heißt, man hat einen Virus, der in der Nase sitzt und eben Riechzellen zum Beispiel zerstört. Das ist in der Regel nicht ganz so tragisch, denn viele Hörer werden sich wundern, jede Zelle wird pro Monat einmal erneuert. Das heißt, wir haben alle 4 Wochen eine komplett neue Nase. 30 Millionen Riechzellen werden von Stammzellen, die dort sitzen, komplett neu gemacht. Und wenn jetzt natürlich den Viren es gelingt, auch diese Stammzellen zu zerstören, dann habe ich den Geruchssinn komplett verloren und dann kommt er oft nie mehr wieder. Wenn aber einige, und das war vielleicht bei Frau Sandner, also einige dieser Stammzellen übrig geblieben sind, dann fangen die mit der Zeit an, wieder neue Riechzellen zu produzieren und nach vielleicht 2 Jahren ist wieder ein großer Teil, wenn auch wahrscheinlich nicht alle dieser Riechzellen wieder neu hergestellt und dann ist der Geruchssinn wieder nahezu komplett. Aber, und da kommt der zweite Punkt, den Frau Sandner erwähnt hat, plötzlich verändern sich die Düfte in ihrer Bewertungen, auch in ihren Empfindungen, wie sie es schön geschildert hat. Es ist nicht mehr so, die Erinnerung ist noch eine andere im Gehirn.
Der Kaffee ist anders.
Der Kaffee ist anders, ja. Ganz genau. Und das kommt eben daher, weil eben so ein Kaffeearoma aus vielleicht 50 verschiedenen Duftstoffen besteht und eigentlich 50 von diesen Zelltypen aktivieren müsste. Jetzt gibt es aber nur noch 30 von denen davon, denn 20 sind nicht mehr richtig erneuert worden. Und damit kriegt der Kaffee ein neues Muster im Gehirn. Das muss man auch wieder lernen, das muss man auch wieder abspeichern. Aber die Emotionen, die früher an dem Kaffee hingen, aus der Jugendzeit, die sind natürlich noch nicht mehr da, denn wir haben jetzt ja ein neues Kaffeemuster. Das wird jetzt mit den neuen Emotionen sozusagen gespeichert. Und damit kann man praktisch riechen fast von Grund auf wieder neu lernen und kann jedem Duft wieder eine neue Bedeutung, eine neue Bewertung geben, eine neue emotionale Komponente geben auch. Also eine sehr interessante Frage.
Frau Sentner, gibt es denn Düfte, die Sie heute zum Beispiel gar nicht mehr mögen, die Sie früher mochten?
Nein, dass ich sagen kann, mag ich gar nicht mehr. Nee, das habe ich nicht. Aber was mir seitdem aufgefallen ist, dass es bei mir selber, also oft ist es ja so, man nimmt sich ja auch selber wahr. Mhm. Und eigentlich mag man den Geruch ja. Und dann gibt es bestimmte Situationen, da denke ich, jetzt rieche ich nicht gut für mich. Mhm. Dann frage ich zum Beispiel meinen Partner und alles ist in Ordnung. Also es verändert sich schon. Aber ich bin ja dankbar, dass ich überhaupt wieder riechen kann. Denn wenn man gar nicht riechen kann, so auch jemanden, den man gern mag, man riecht gar nichts. Also das war ganz furchtbar.
Frau Sentner, Ihre Fragen sind hiermit aber auch beantwortet.
Vielen
Dank. Vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Hatt, das habe ich Sie noch gar nicht gefragt. Was sind eigentlich so Ihre liebsten Düfte? Sie hatten sich eben Sexy gewünscht von Marius Müller-Westernhagen. Welchen Duft finden Sie sexy?
Ja, wie gesagt, alles, was eher das Frische ist, das Blumige, das Zitrusartige. Ich bin also nicht so ein orientalischer, schwerer Typ oder auch nicht der klassische, holzige, lederne Typ, wie es ja oft manchmal geht bei Parfums, dieser Moschusartige, sondern mehr so ganz frische Düfte, die auch schnell wieder verfliegen, die aber auch im Grunde genommen einem eine belebende Wirkung haben. Also ich rieche da manchmal an meinem Jackett, um nochmal diesen Duft wahrzunehmen und das macht mich richtig munter wieder.
Und was mögen Sie gar nicht? Was treibt Sie in die Flucht?
Also es gibt natürlich viele Düfte, die klassischen sind natürlich die jeder nicht gerne mag. Ich koche gerne, also wenn irgendetwas sozusagen überstandig, würde man in Bayern sagen, also schon etwas vergammelt riecht, wenn ein Fisch schon stinkt und so etwas. Also das kann ich überhaupt nicht haben, denn wenn man selber kocht, dann möchte man natürlich immer die Düfte möglichst frisch und natürlich haben. Also alles, was da an Veränderungen sind, an Nahrungsmitteln, das finde ich immer ganz ekelig.
Hat es irgendeinen Sinn, sich die Nase zuzuhalten, wenn man einen Duft nicht mag?
Ja, nicht so, ja, kurzzeitig schon, aber nicht so richtig, weil man kann natürlich die Nase nicht auf die Dauer zuhalten. Das geht ja immer nur für kurze Zeit, denn ich muss ja auch irgendwie atmen und die meiste Atemluft kommt natürlich schon über die Nase rein. Wobei es ja vielleicht reicht, wenn man sich ein Nasenloch zuhält, weil wir wissen ja inzwischen von der Wissenschaft, dass die Menschen rechts- und linksnasige Typen sind. Das heißt, also so wie man rechts und links auch schreiben kann, so hat auch die Nase nur eine Seite, die sie bevorzugt. Es gibt also ungefähr 3/4 aller Menschen sind Rechtsnasen, die atmen sozusagen den ganzen Tag überwiegend durch das rechte Nasenloch, allerdings doch so 5-6 Stunden durch das linke, die tauschen schon aus. Und die Linksnasigen, die machen es umgekehrt. Das heißt, jeder kann sich mal testen, wenn er einmal Nase Luft einholt, dann wird er merken, die Luft kommt eigentlich überwiegend durch ein Nasenloch. Und wenn er das ein paar Mal am Tag macht, wenn das immer das Gleiche ist, nämlich das Rechte, dann weiß er, er ist ein Rechtsnasiger. Und andere haben es dann vielleicht auf der linken Seite.
Hat Ihr Labor in Bochum ist das einzige weltweit, das menschliche Riechrezeptoren analysieren kann. Wie machen Sie das?
Ja, wir haben uns darauf spezialisiert, weil es zum einen natürlich eine wirklich komplizierte Technik ist und da muss man einfach viel Übung haben, um das zu schaffen. Denn was man tun muss ist, es gibt für diese 350 Rezeptoren, die wir in der Nase haben, Rezeptoren sind Eiweiße und jedes Eiweiß hat eine Bauanleitung sozusagen in unseren Genen. Das heißt also, es gibt zu jedem dieser 350 verschiedenen Eiweiß Rezeptortypen auch ein Gen, dazugehöriges Gen. Mhm. Und wir können jetzt nun ein so ein Gen aus dem Genom des Menschen, das für einen dieser 350 Rezeptoren die Bauanleitung darstellt, herausnehmen, herausschneiden quasi, in Zellen einbauen, die normalerweise nicht riechen können. Also Nierenzellen nehmen wir üblicherweise. Jeder wird ja denken, dass Nierenzellen eben nicht riechen können. Und wir haben es auch getestet. Das können sie tatsächlich nicht. Und wenn ich nun so einen Riechrezeptor aus das Gen, die Bauanleitung in die Nierenzellen einbaue, dann kann ich zeigen, dass innerhalb von 2-3 Tagen nun die Nierenzellen auch anfangen, diesen Rezeptor aus der Nase herzustellen und in ihre Zellwand einzubauen. Und wenn ich dann einen Duft auf Nierenzellen gebe, kann ich zeigen, dass tatsächlich Nierenzellen plötzlich riechen können. Nämlich diesen Duft, der für diesen einen Rezeptor, also wenn es zum Beispiel der Vanillerezeptor war, dann können die plötzlich Vanille riechen. Aber da wir von den 350 Rezeptoren mal gar nicht wissen, was jeder einzelne riechen kann, kann ich einen beliebigen rausholen. Und wir haben vor Jahren mal den Rezeptor 174 genommen. Das ist einer von diesen 350, haben den 174er in Nierenzellen eingebaut und dann tausende von Düften draufgeschüttet und dann einen einzigen gefunden, das war Bourgognal, heißt dieses Molekül, das ist Maiglöckchenduft. Und damit haben wir den ersten menschlichen Riechrezeptor sozusagen entdeckt gehabt, nämlich dass der Rezeptor Nummer 174 Maiglöckchen riechen kann. War reiner Zufall natürlich, hätte auch Vanille oder Veilchen oder irgendwas sein können. Und so müssen wir das mit jedem dieser 350 Rezeptoren machen. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Gen aussuchen. Wir haben keine Ahnung, wofür dieses Gen steht, welcher Rezeptor es ist. Bauen es in Nierenzellen ein, geben hunderte von Düften drauf und hoffen, dass einer von denen dann die Zellen aktiviert. Das heißt, das ist der richtige Duft für den Rezeptor. Und so haben wir heute erst 10 von diesen 350 Rezeptoren entschlüsselt. 340 stehen noch aus. Sie sehen, die Wissenschaft hat noch genug zu tun.
Hunde und Katzen können ja viel besser riechen als wir Menschen, ne? Wie viele Rezeptoren haben die? Zum Beispiel Ihre Katze, die heute Morgen schon auf Ihnen drauf lag, wie Sie
ja,
erzählt
die
haben?
Hat, die Franzi hat ungefähr 2 bis 3-mal so viele, so 700 bis 800 Rezeptoren. Mäuse schaffen es schon über 1000. Das ist aber dann schon das Maximum dessen. Ein Hund hat auch so etwa 800. Das heißt, die haben schon sehr viel mehr verschiedene Sensoren, können damit natürlich auch andere Düfte wahrnehmen wie wir.
Wer ist denn so die Topnase unter den Tieren?
Also wahrscheinlich der Eisbär interessanterweise.
Aha.
Der hat zwar auch nur so etwa 800 bis 900, aber er hat durch seine offensichtlich Gehirnverschaltung nochmal eine Etage dazugelegt quasi. Also die können wohl Spuren von Duftstoffen im Wasser schon auf Kilometer Entfernung riechen. Aber Hunde sind natürlich schon auch super gut.
Und ein Hund kann natürlich auch auf Kilometer Entfernung riechen, ob ich Angst vor ihm habe, ne? Riecht Angstschweiß anders als zum Beispiel Sportschweiß?
Ja, also davon geht man jetzt aus. Ich habe ja das Experiment mit diesem Bungee-Springen schon erwähnt. Da kann man also, auch wenn Menschen Angst haben oder Prüfungsangst haben, dann können wir das auch wahrnehmen, unbewusst. Aber Hunde kann man darauf trainieren, dass sie Menschen am Angstschweiß erkennen können. Das heißt, wir müssen irgendeinen Duft abgeben, den die Hunde dann wahrnehmen können. Wobei die natürlich selber auch einen eigenen Angstschweiß haben und auch wieder riechen können, ob der andere Hund Angst hat natürlich. Ja. Es gibt sogar richtig Angstschweiß als Zaunersatz. Also der ADAC hat vor Jahren schon mal den Angstschweiß von Wildtieren, nämlich von Rehen und Hirschen, benutzt, indem er so kleine Düsen an die Autobahnen angebracht hat, wo der Angstschweiß rauskam. Und wenn dann die Rehe und Hirsche über die Autobahn laufen wollten, dann haben sie den Angstschweiß gerochen und sind wieder umgekehrt. Das heißt, man braucht keinen Lattenzaun mehr, man kann dafür einen Duftzaun machen. Ja.
Frank Fischer aus Hamburg hat die 00800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Fischer.
Schönen guten Morgen an die Runde.
Ihre Frage bitte an Herrn Hatt.
Ja, Herr Hatt, an Sie die Frage. Ich bin seit circa 2 Jahren bin ich Nichtraucher und habe die Erfahrung gemacht, dass ich im Zusammenhang mit dem Rauchen vorher, also während des Rauchens, schlechter gerochen habe und nachdem ich aufgehört habe, sich so ein viel besseres und schöneres Gefühl gegenüber dem Riechen irgendwie eingestellt hat. Also ich habe das alles viel intensiver wahrgenommen. Meine Frage, womit hängt das zusammen? Was macht das Rauchen, dass man ja schlechter riecht?
Ja, Fischer, das ist natürlich eine häufig gestellte Frage, weil es natürlich für so viele Raucher so wichtig ist, denn die können eben, wenn sie rauchen, dann tatsächlich ihr Essen zum Beispiel nicht mehr richtig genießen. Das heißt, ein Parfümeur muss unterschreiben zum Beispiel, dass er nicht raucht in seinem Vertrag. Und in einem 3-Sterne-Restaurant wäre es natürlich völlig undenkbar, wenn da plötzlich einer, während diese herrlichen Dinge auf den Tisch kommen, sich eine Zigarre oder eine Zigarette anzünden würde, weil eben im Rauch sehr viele Duftstoffe drin sind, die zum Teil auch in höheren Konzentrationen enthalten sind und damit die Nase sozusagen unempfindlicher machen. Denn wir wissen ja, dass wenn ich einen Duft längere Zeit rieche oder wenn ich sehr intensive Düfte rieche, also sehr starke Düfte, dass ich dann abstumpfe. Also wer sein Parfum in der Früh mal aufgesprüht hat, der riecht ja nach kurzer Zeit schon gar nicht mehr. Also wenn Sie ständig diesen Rauchgeruch in der Nase haben, dann stumpfen Sie gegenüber anderen Gerüchen, die auch in der Luft sind, ab. Allerdings bin selber Nichtraucher, zu meinem Unwillen gestehen, dass das nicht lange anhält. Wie Sie schon sagen, wenn Sie, da reichen schon 3-4 Wochen Rauchen, Abstinenz, dann riechen Sie wieder genauso gut wie jeder andere. Also jeder Raucher kann eigentlich, wenn er aufhört, seine Nase sofort, und nicht sofort, aber innerhalb kurzer Zeit wieder verbessern. Und dann kommt die alte Fähigkeit wieder zu riechen zurück. Und das ist ja das, was Sie erlebt haben.
Ja, kann ich eigentlich auch dann nur jedem Raucher empfehlen. Ne? Also weil es wirklich ein Wohlgenuss ist, dann wieder durch die Natur zu gehen oder auch, wie Sie sagten, im Restaurant speisen. Also auch das Schmecken scheint ja mit zusammenzuhängen, ne? Dass sich auch so Patina, sage ich mal, über den Geschmack legt, ja. Der dann durch das Nichtrauchen ja dann irgendwie wieder zu verschwinden scheint.
Ne? Ja, Fischer, mit Schmecken haben Sie gerade das richtige Stichwort gegeben. Ich will nur noch kurz erwähnen, Schmecken ist nämlich tatsächlich nichts anderes als Riechen. Wir sagen zwar immer Schmecken, aber das ist wirklich nur ein sozusagen Volksirrtum, weil wissenschaftlich gesehen kann man schmecken nur mit der Zunge und das ist ganz primitiv, nämlich süß, sauer, salzig, bitter. Damit mehr können Sie nicht. Also mit der Zunge können Sie eine saure Gurke mehr von einer Banane unterscheiden, aber mehr kann sie nicht leisten. Dagegen alles, was Sie an Aromen wahrnehmen von einem Essen, um überhaupt verschiedene Speisen unterscheiden zu können, das passiert alles in der Nase. Das heißt, ohne Nase können Sie nur schauen, ob irgendwas sauer oder salzig ist. Sie würden aber nie erkennen, ob Sie eine Kartoffel oder eine Kohlrabi im Mund haben, ob Sie einen Wein oder einen Apfelsaft trinken. Das wäre alles gleich.
Herr Fischer, ja. Haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke,
viel Spaß
auch.
Beim feinen Riechen und beim feinen Schmecken.
Ja, vielen Dank. Schönes Wochenende.
Tschüss, danke. Wir gehen von Hamburg nach Würzburg zu Monika Schmidt. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Ja, guten Morgen. Folgendes, ich kann gleich anschließen an das, was eben gesagt wurde. In der Schwangerschaft konnte ich zum Beispiel an keinem Kaffeegeschäft vorbeigehen, obwohl ich gerne Kaffee trinke. Dieser Geruch von dem frischen Kaffeepulver, was also höchst angenehm ist, war mir ausgesprochen zuwider. Andererseits, und da knüpfe ich eben an das an, was gesagt wurde, habe ich immer noch ganz gerne eine Tasse Kaffee getrunken, solange ich nicht mit dem Pulver irgendwo in Berührung kam. Ich fand es sehr eigenartig, sobald die Schwangerschaft vorbei war, konnte ich problemlos vorbeigehen. Im Gegenteil, habe ich sogar wieder genossen.
Hm, wie kommt sowas? Ja genau, das ist, glaube ich, ganz häufig, ne? Dass Schwangere ein besonders sensibles Näschen kriegen.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass hormonelle Veränderungen sich offensichtlich auf die Empfindlichkeit der Nase auswirken. Es gibt sogar Kollegen von mir, die behaupten, dass die Schwangerschaftsübelkeit, wenn die Frauen dann sich übergeben müssen, dass die zum größten Teil auf einer Überempfindlichkeit gegenüber Gerüchen passiert. Das heißt also, ich habe auch mehrere schon getroffen, die gesagt haben, wenn ich in der Schwangerschaft nur die Autotür aufgemacht habe und habe den Autogeruch wahrgenommen, habe mich sofort übergeben müssen, weil sie so empfindlich wurden plötzlich, dass der normale Autogeruch, der eigentlich ganz für jede Frau ja nicht unangenehm ist, der war dann so stark, wie wenn ich irgendwas, das übelste Zeug riechen würde. Und so wie die Frau Schmidt ja erzählt hat, wenn sie jetzt also Kaffeepulver ist natürlich viel, viel intensiver im Geruch als eine aufgebrühter Kaffee. Also viele benutzen ja auch Kaffeepulver dann sozusagen als Geruchstests, weil das so stark riecht. Und es kann sein, dass dieses Kaffeepulver, dieser starke Geruch einfach viel zu intensiv war für die Nase und dass der dann wirklich schon, ja, sozusagen fast Übelkeit erzeugt hat. Das ist eigentlich für Schwangere durchaus nicht unüblich.
Mhm. Frau Schmidt, Frage beantwortet.
Ja, ich denke schon. Also ich fand es einfach sehr interessant, dass etwas, was vorher extrem angenehm war, und ich bin sogar richtig gerne an Kaffeegeschäften vorbeigegangen, dass es nachher einfach so abstoßend war. Mhm. Nicht, dass es Übelkeit erzeugt, aber einfach abstoßend. Und ich glaube, da gibt es einige Gerüche in der Schwangerschaft. Auch natürlich im Geschmack. Also das ist auch interessant, dass wieder von Schwangerschaft zu Schwangerschaft es jedes Mal anders ist. Es war nur zum Beispiel bei einer, ich hatte drei, und bei der nächsten Schwangerschaft war das völlig problemlos. Da hatte ich wieder ganz andere Gerüche, die ich nicht angenehm fand.
Da ging Kaffee, aber da ging was anderes.
Genau.
Das Interessante ist,
und mit dem Geschmack auch, ne?
Frau Schmidt, Sie sollten mal Ihre Kinder fragen. Sowas gibt es öfters mal. Es gibt Frauen, die finden in der Schwangerschaft Pfefferminz zum Beispiel ganz unangenehm und dafür andere Dinge angenehm. In der nächsten Schwangerschaft ist es dann nicht Pfefferminz, sondern mögen sie zum Beispiel Kaffee gar nicht mehr.
Genau.
Wenn man dann die Kinder fragt, diese Frauen, die genau zu dieser Zeit im Mutterleib waren, dann findet man ganz oft, dass die Kinder, die eben unter der Pfefferminz-Schwangerschaft groß geworden sind, dass die nachher überhaupt den Pfefferminztee furchtbar hassen und dafür Kaffee mögen und umgekehrt. Also man kann oft diese Vorlieben und Abneigung während der Schwangerschaft für Düfte auch direkt bei den entsprechenden Kindern, die aus der Schwangerschaft hervorgegangen sind, auch wiederfinden.
Das müsste man mal nachfragen.
Vielleicht mal eine kleine Wochenendrecherche bei den Kindern, Schmidt.
Genau.
Frau Schmidt, vielen Dank für den Anruf.
Danke auch, ja.
Lass mich an deinem T-Shirt schnüffeln und ich sag dir, ob du der Vater meiner Kinder werden kannst. Das ist die Kurzformel für das, was Hans Hatt, Professor für Zellphysiologie an der Ruhr-Uni Bochum, unter anderem erforscht und für das er kürzlich den Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen hat. Heute ist unser Gast bei Deutschlandradio Kultur. Herr Hatt, erfolgt die Partnerwahl wirklich so stark über den Geruch?
Ja, wie stark es beim Menschen wirklich ist, hat natürlich prozentual, glaube ich, niemand angeschaut. Aber wir wissen seit Arbeiten eines Kollegen von mir, Professor Wedekind aus der Schweiz, dass auch beim Menschen der Eigengeruch so eine wichtige Rolle spielt. Deswegen habe ich ja das Taschenbuch, das gerade erschienen ist, von mir, Niemand riecht so gut wie du, genannt, weil es eben zeigt, dass man, wenn man einen Menschen gut riechen kann, und Frauen suchen eben auch offensichtlich den Mann nach dem Geruch aus, dann stimmt auch die Ehe, dann stimmt auch die Partnerwahl, denn dieser Eigengeruch, den wir produzieren, ist wie ein Parfum, das spezifisch ist für uns selbst. Das heißt also, jeder Mensch hat seinen eigenen spezifischen Geruch. Ein Hund kann jeden Menschen an diesem Geruch erkennen und unterscheiden. Und auch wir können offensichtlich diesen Eigengeruch eines Menschen, der wie ein Fingerabdruck ist, identifizieren, riechen. Und was nun Herr Wedekind gefunden hat, war, dass Frauen immer den Mann auswählen, der in seinem Eigengeruch möglichst unterschiedlich von ihnen ist.
Mhm, also Gegensätze ziehen sich an.
Gegensätze ziehen sich an beim Geruch, weil man nämlich gefunden hat, dass dieser Eigengeruch auf unseren Genen basiert. Und je unterschiedlicher die Gene sind, desto interessanter ist dieser Mann für uns. Je ähnlicher die Gene sind, heißt das, das sind natürlich die Angehörigen, die Verwandten, die Brüder, ist natürlich uninteressant eigentlich. Das heißt, es ist auch im Tierreich, wo ja auch dieses Prinzip überall verwendet wird, und bei Mäusen hat man es schon ganz genau gezeigt, da ist es auch so eine Inzestschranke. Mhm. Aber bei uns ist dieses immer noch vorhanden. Das heißt also, wenn Frauen sich nicht dran halten, und das war auch das Ergebnis der Forschungsarbeiten von Professor Wedekind, dann ist sogar die Scheidungsrate, wie er gefunden hat, viel höher, wenn nämlich Frauen einen Mann aussuchen, der eher ähnlich riecht wie sie selber, wenn man die vergleicht, die Ehen, wo Frauen Männer genommen haben, die ganz unterschiedlich riechen.
In Ihrem aktuellen Buch, das Maiglöckchen-Phänomen, gibt's ein Kapitel, das heißt von Männerschweiß und Frauenglück. Welcher Zusammenhang entsteht
denn? Ja, ganz genau, weil natürlich, wie im Tierreich auch die Frauen bei uns die Männer auswählen. Das heißt, wir sollen uns keine, wir Männer, keine falschen Vorstellungen machen. Die Frauen sind die Entscheidenden, denn die Frauen haben dann natürlich auch sehr viel mehr Verantwortung für das Kind. Und zwar hat die Natur das natürlich eingerichtet, dass die Frau, für die ist es wichtig, den richtigen Mann zu finden. Und danach, und den bewertet sie eben auch nach diesem Männerschweiß. Das heißt, sie analysiert den Schweiß, wie gut passt der zu mir. Allerdings ist es so, dass die Pille, das hat Professor Wedekind auch inzwischen gezeigt, dass die Pille das leider etwas verändert. Denn wenn Frauen schwanger sind, dann plötzlich finden sie Männer eigentlich attraktiver, die ähnlich riechen wie sie selber, nämlich ihre eigenen Angehörigen, weil sie sich dann natürlich vielleicht auf die mehr verlassen können, wenn das Kind dann da ist, dass die auch ihnen behilflich sind, zumindest in der Historie der Evolution. Und deswegen, wenn man die Pille nimmt, ist man scheinschwanger und unter der Pille wählt man eigentlich leider den falschen Mann. Ich habe schon gesagt, dann müsst ihr auf dem Beipackzettel stehen, Vorsicht bei Absetzen der Pille, gefährden Sie Ihre Ehe, weil dann stellen Sie fest, dass Sie vielleicht sich auf den falschen Geruch verlassen haben. Also Sie sehen, das ist schon noch ein altes Relikt aus der tierischen Vergangenheit, das wir da haben und das vielleicht doch eine ganz wichtige Rolle spielt bei uns.
Aber dass wir Frauen auf Männerschweiß stehen, heißt nicht, dass sie sich nicht zwischendurch auch mal waschen dürfen.
Nee, bei uns natürlich nicht, denn unser Kulturkreis findet ja unseren Schweiß unangenehm. Das ist aber, jeder Geruch, den wir riechen, hat keine in den Genen festgelegte Bewertung, sondern die Bewertung jedes Duftes, ob ich ihn mag oder nicht, ist bei jedem Einzelnen persönlich geprägt durch die Erziehung, Erfahrung. Also wir kommen neutral gegenüber Gerüchen auf die Welt und dann lernen wir die Gerüche. Das heißt, dass wir Schweiß nicht mögen, ist unser Kulturkreis, der sagt, die Mutter sagt dem Kind, du schweißelst, du wasch dich, jetzt wasch dich mal, du stinkst. Wenn die Mutter sagen würde, heute riechst du aber wieder wunderbar nach deinem Naturgeruch, dann hätten wir eine ganz andere Einstellung dazu. Vor 200 Jahren war das so. Der Napoleon hatte Josephine geschrieben, wasche dich nicht, ich komme.
Ja. Uwe Werber aus Berlin ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Werber.
Ja, guten Morgen. Ich möchte mal auf das zuletzt Gesagte zurückkommen. Wir kommen neutral auf die Welt. Das widerspricht doch aber, dass man im Mutterleib bereits schon etwas aufnimmt.
Das sind die Ausnahmen. Also die Gerüche, die wir aus dem Mutterleib schon kennen, die werden natürlich schon positiv bewertet. Aber alle Düfte, die wir neu riechen sozusagen, wenn wir auf der Welt sind, die bewerten wir dann genau in diesem Zusammenhang, in diesem Augenblick.
Aha. Ja, meine Frage war, kann sich das auch ändern, wenn ich mal einen Menschen gut riechen konnte, wenn man so, wie man so sagt, dass ich vielleicht größeren Abstand von ihm bekommen habe und ihn später nicht mehr gut riechen kann. Wodurch entsteht das?
Oh ja, Herr Werber, das kann sich tatsächlich ändern. Und wenn Sie Scheidungsanwälte fragen würden, dann würden Sie hören, dass das eigentlich für die Scheidungsanwälte ein riesiges Signal ist, eigentlich das wichtigste Signal, dass es oft eigentlich wenig Sinn hat, sich um diese Ehe noch massiv zu kümmern und diese Ehe noch versuchen zu retten. Das ist die Erfahrung dieser Fachleute, die immer sagen, wenn die Ehepartner kommen und sagen, ich habe ihn am Anfang so gut riechen können und jetzt, wenn ich seinen Geruch in die Nase kriege, dann ist mir schon übel. Also ich kann ihn überhaupt nicht mehr riechen. Dann hat sich in der Beziehung so viel verändert und das ist so ein starkes Signal offensichtlich, dass dann offensichtlich schon nur noch ganz wenig zu machen ist. Das heißt also mit der Vorliebe für einen Menschen und zu einem Duft wird das auch natürlich wieder, wenn nachher Dinge passieren, die unangenehm sind, dann verändert sich das auch wieder. Das gilt aber für jeden Duft, den wir einmal kennengelernt haben und den wir am Anfang mögen, den können wir auch wieder umprägen in einer Form, dass wir ihn überhaupt nicht mehr mögen, wenn wir nämlich danach viele schlechte Erfahrungen mit dem Duft gemacht haben. Obwohl wir ihn zuerst gemocht haben, das weiß man von einem Parfum. Später, wenn man viele Enttäuschungen mit diesem Duft erlebt hat, dann wird man es später überhaupt nicht mehr mögen. Mhm. Und genauso ist es natürlich beim Partner auch.
Ja, aber kein bewusstes Umprägen, nicht?
Nein, es ist kein bewusstes, wie das meiste, was in unserer Nase passiert, unbewusst ist. Unsere Nase arbeitet 24 Stunden am Tag, die schläft nie und schaufelt ständig Informationen in unser Gehirn, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen, die uns aber unbewusst verändern, genau wie Ihre Partnerschaft.
Mhm. Herr Werber, haben Sie vielen Dank.
Ja, ganz kurz noch, Prüfungs... Hallo?
Ja, ich bin Prüfungsstress.
Da. Ja, Prüfungskommissionsmitglieder, die müssen doch ein großes Problem haben mit den vielen Angstschweiß.
Ja, die adaptieren. Wenn man eine Zeit lang in diesem Raum drin ist, dann kann man ihn mit der Zeit nicht mehr riechen. Aber Sie haben recht, es ist vor allem, ich habe vor kurzem mal einen Vortrag vor Fahrlehrern gehalten, 1000 Fahrlehrer, und die haben genau das berichtet, dass also zum Beispiel in Fahrschulprüfungsautos, wenn also eine Prüfung ist an dem Tag, dass da ein Angstschweiß im Auto liegt, der oft sie selber schon sehr stark stört, weil sie natürlich diesen Angstschweiß dieser Prüflinge auch ständig ausgesetzt sind. Also sowas passiert tatsächlich offensichtlich.
Herr Werber, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Wir bleiben in Berlin, gehen aber zu Anke Lützgendorf. Schönen guten Morgen, Frau Lützgendorf.
Schönen guten Morgen an die Runde. Ich freue mich sehr über dieses Thema, weil es mich eben betrifft. Und finde ganz interessante Antworten, zum Beispiel das mit dem Training. Ich hatte schon gesagt, dem Aufnehmenden, ich bin 69 Jahre alt und mir ist gesagt worden, mit dem Alter verliert man den Geruchssinn sowieso, macht hier nichts draus. Bei mir kam es ohne äußeren Anlass, einfach, also keine Grippe, kein Nix. Es ist allmählich verschwunden. Der letzte Duft, den ich bewusst wahrgenommen habe, war Gülle, also dieses Austragen des Düngers auf dem Feld. Es ist nicht mehr zu riechen und leider dadurch sehr wenig gut zu schmecken.
Ja, da, Frau Lützgendorf, da sprechen Sie ein großes Problem an mit unserer sozusagen immer älter werdenden Gesellschaft. Also Kollegen von mir haben vor Jahren schon das mal genau untersucht und festgestellt, dass etwa ab dem 80. Lebensjahr fast ein Drittel der Menschen nichts mehr riechen kann, weil eben der Geruchssinn mit der Zeit tatsächlich mit dem Alter statistisch allerdings verloren geht. Also meine Mutter starb vor wenigen Jahren mit 92, die roch noch besser als ich. Also es gibt schon die Ausnahmen. Aber bei ein Drittel der Menschen über 80 ist der Geruchssinn weitgehend verloren, weil diese Stammzellen, die diese Riechzellen ja alle 4 Wochen erneuern, die werden wohl immer schwächer, die teilen sie nicht mehr so gut und damit hat man im Alter das Problem, dass man nicht mehr besonders gut riechen kann. Und das ist gerade für Altenheime oder auch für das Essen von alten Menschen ein großes Problem, weil es schmeckt nichts mehr, wie sie sagen, aber eigentlich meinen sie ja, es riecht nichts mehr. Und deswegen können die essen und sagen, ach, ist ja wurscht, was ich esse, ich schmecke eh nichts mehr. Also da sieht man, dass da eine Lebensqualität verloren geht. Die nehmen zum Teil an Gewicht ab. Also das Schöne ist, dass heutzutage es tatsächlich ja auch künstliche Duftstoff, Aromastoffe gibt, die man dann benutzen kann. Und wenn die Konzentrationen höher sind, dann können die Leute oft das auch wieder erkennen. Also manchmal könnte man durch Zufügen von zum Beispiel Vanillin, kann man dann plötzlich wieder die Vanille riechen im Eis, die in normalen Eis nicht mehr ausreicht. Also da gibt es ein paar Tricks dabei, aber es ist wirklich für alte Menschen schon schwierig.
Frau Lützgendorf, ich danke Ihnen herzlich für diesen Anruf aus Berlin. Wir werden in der nächsten Stunde, Herr Hart, nochmal klären, wie das ist mit der Erneuerung der Riechzellen. Also 30 Millionen Riechzellen haben wir, die werden täglich zum Teil aber nur erneuert, ne?
Und, ja, die werden einmal im Monat sozusagen alle 30 Millionen, das heißt also jeden Tag ungefähr 1 Million erneuert.